Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer, unter der Sie sich bei uns beteiligen können in den nächsten zwei Stunden. Wir wollen wissen, blind sein. Wie damit leben. Wir leben ja in einer sehr visuellen Welt, das wissen wir. Wie damit leben, wenn man nichts sieht oder nur sehr wenig. Das wollen wir wissen von Ihnen. Machen Sie selbst die Erfahrung, weil Sie blind sind oder stark sehbehindert. Oder haben Sie Familienmitglieder oder Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, die damit leben, dass sie nichts sehen oder eben sehr, sehr wenig sehen. Wie gehen die im Alltag damit um? Wie gehen Sie auch damit um? Das wollen wir wissen. Erzählen Sie uns Ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Blind sein. Wie damit leben? Das ist unsere Frage. Oder Sie schreiben uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse. Natürlich haben wir Gesprächspartner bei uns, beziehungsweise über Leitung zugeschaltet, über Internetleitung. Im Urlaub, was ich sehr schön finde, dass sie Zeit für uns findet, im Hotel. Lisa Mümmler, sehbehinderte Bloggerin, studierte Germanistin. Schönen guten Morgen, Frau Mümmler.
Schönen guten Morgen.
Und Heiko Kunert ist bei uns zugeschaltet aus einem Studio in Hamburg. Er ist der Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Kunert.
Schönen guten Morgen, hallo.
Ich freue mich auf diese nächsten zwei Stunden. Lisa Mümmler, Sie sind gerade, ich habe es gesagt, im Hotel, im Urlaub. Ist das Hotel gut ausgestattet für Ihre Bedürfnisse?
Ja, also ich kann nicht klagen.
Was heißt das konkret?
Also natürlich ist es nicht im klassischen Sinne barrierefrei, aber es gibt wirklich ganz tolles Personal hier, dass man alles fragen kann. Man muss nur in den Frühstücksraum kommen und schon wird man eigentlich bedient, gefragt, was man braucht. Und das finde ich ist auch immer sehr, sehr wichtig.
Dass man ihnen hilft. Die Frage ist natürlich immer, wie viel möchte man geholfen werden, ne?
Richtig. Sehr richtig. Am besten ist es ja eigentlich, wenn man die Hilfe bekommt, nach der man fragt oder ja, die eben gerade angebracht ist und nicht viel mehr darüber hinaus, sage ich jetzt mal.
Ja, und genau, ich glaube, dieses Maß zu finden ist nicht einfach und darüber wollen wir vielleicht auch noch reden, denn das betrifft natürlich auch die Sehenden, die Blinden oder Seh-Eingeschränkten helfen möchten und oft nicht genau wissen, wie viel und in welchem Maße sie das tun sollen. Heiko Kunert, wie ist es bei Ihnen? Sind Sie gut ins Studio gekommen?
Ich habe mir ein Taxi genommen und wurde dann, ich sitze hier gerade in einem Studio des NDR, wurde vom Pförtner dann hierher begleitet und das hat alles problemlos geklappt. Ich war aber durchaus ein bisschen nervös, weil hier in Hamburg ist dieses Wochenende Triathlon und es hieß, es seien viele Straßen gesperrt und ich habe mich schon gefragt, ob die Anreise hier so problemlos klappt oder ob ich dann kurzfristig noch irgendwie Assistenz organisieren muss, um hierher zu kommen. Aber hat alles prima geklappt. Mhm.
Ja. Das, es gibt schon oft auch Momente, wo man dann sehr kurzfristig um Hilfe bitten muss, nicht allzu viel Zeit hat und dann ganz schnell reagieren muss. Ne?
Ja, das ist so. Aber das geht ja in der Regel auch. Also gerade in einer Großstadt wie Hamburg laufen ja immer viele Menschen herum, die man dann auch kurzfristig fragen kann und die ja in der Regel auch sehr hilfsbereit sind.
Mhm. Und die auch die richtige Hilfe leisten?
Das ist die große Herausforderung tatsächlich im Alltag, so wie meine Gesprächspartnerin es eben schon gesagt hat. Am besten ist es zu fragen, welche Hilfe gebraucht wird. Oder andersherum, wir sprechen ja Leute auch an, wenn wir Hilfe benötigen und können selber am besten einschätzen, welche Hilfe benötigt wird. Es gibt leider eben auch sehr häufig unaufgeforderte Hilfe, die dann eigentlich gar keine Hilfe ist. Also, dass mich jemand in den U-Bahn-Waggon hineinzerrt, mich ungefragt anfasst oder mich über die Straße bringen will und vielleicht will ich gar nicht über diese Straße, sondern warte nur auf jemanden. Mhm. Das sind so Beispiele, wo es dann wirklich keine Hilfe ist, sondern eigentlich übergriffig und sehr anstrengend.
Also wann ist Hilfe wirklich angebracht? Wann ist es die richtige Hilfe? Das interessiert uns auch in den nächsten zwei Stunden. Rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ich sage das so mit dieser E-Mail. Das ist ja gerade vielleicht auch für ältere Blinde und Sehbehinderte gar nicht so einfach. Oder wie weit sind da die Fortschritte tatsächlich schreiben zu können, E-Mails schreiben zu können, zum Beispiel, wenn man blind ist, Lisa Mümmler?
Es gibt natürlich ganz oft auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel ein iPhone hat, die Diktierfunktion zu nutzen. Das machen auch sehr viele, wo dann eben das, was man spricht, in Sprache umgewandelt wird. Und so kann man das eben auch senden. Und es gibt auch ganz viele Vorleseprogramme, wobei ich sagen muss, da bin ich nicht ganz so firm, weil ich noch mit meinem Sehrest etwas visuell arbeite. Aber da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich bekomme viele E-Mails von Blinden und Sehbehinderten. Also es gibt auf jeden Fall Wege.
Man kann nicht immer kontrollieren, ob tatsächlich diese Spracherkennungssoftware das Richtige schreibt, ne?
Das kann man sich dann vorlesen lassen danach,
Hm.
bevor man es abschickt,
Na
mit seinem
gut.
Screenreader zum Beispiel,
Ja.
und dann kann man auch korrigieren.
Herr Kuhnert, wie schreiben Sie E-Mails?
Ja, ich schreibe entweder am Computer, also das ist ein ganz normaler Computer, so wie Sie ihn wahrscheinlich auch haben, und der hat eben diese Screenreader-Software, die dann eben Inhalte in Sprache ausgibt, in künstlicher Sprache oder auch auf einem Gerät, das Braillezeile heißt, nach dem Erfinder der Blindenschrift, Louis Braille, wo der Bildschirminhalt dann zeilenweise in Blindenschrift ausgegeben wird. Oder eben auch übers Smartphone, entweder mit einer Tastatur, mit einer Bluetooth-Tastatur oder auch mit der Spracheingabe. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber Sie haben recht, es ist etwas, was erst erlernt werden muss. Also es ist nicht einfach so, ich habe bei mir beginnt eine Seheinschränkung und ja gut, dann benutze ich halt diese Sprachausgabe und Spracheingabe, sondern die Bedienung ist eine ganz andere, als wie Sie es als sehender Mensch gewohnt waren. Und das muss erst mal erlernt werden.
Welche Erfahrungen machen Sie mit Spracherkennungssoftware, mit technischen Hilfen? Rufen Sie uns an. Haben Sie vielleicht auch Fragen dazu? Vielleicht an die beiden hier, welche Tipps es da gibt, welche neuesten Entwicklungen, was man da tun kann. Ich glaube, die Technik ist da schon recht weit fortgeschritten. Ich kann auch sagen, auch Sehende wie ich nutzen aber aus purer Faulheit zum Teil Spracherkennungssoftware, wenn sie mal wieder nicht schreiben wollen. Das ist aber auch nicht immer sehr korrekt, was dann dabei rauskommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dennoch, manchmal hilft es, wenn man einfach zu faul ist zu tippen. Lisa Mümmler, die sehbehinderte Bloggerin, ist uns zugeschaltet, und Heiko Kunert, Geschäftsführer vom Blinden- und Sehbehindertenverband in Hamburg. Und am Telefon ist Manuela Mischka aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, ich bin stellvertretende Vorsitzende des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins hier in Berlin. Und ja, wir hätten ganz viele Themen anzusprechen.
Das glaube ich,
Aber
ja.
ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, weil ich denke, es ist für die Hörer ganz interessant, ein Thema anzusprechen, was nicht nur für Blinde und Sehbehinderte, sondern für viele andere Behinderte und ältere Menschen ein Problem ist. Und das sind die E-Roller. Ich will jetzt nicht eine Diskussion lostreten, wie sinnvoll sie sind, aber das Problem, was sie für Blinde und Sehbehinderte bedeuten, ist: Wenn Sie auf dem Gehweg irgendwo abgestellt werden, dann müssen Sie immer davon ausgehen, dass Blinde diese Dinger ja nicht sehen. Und auch mit dem blinden Langstock, wenn Sie den benutzen, da kommen wir vielleicht später, können andere noch zu berichten, wie man den richtig benutzt, dann kann man die E-Roller damit verfehlen und ertastet sie auch nicht mal. Fehlt aber sozusagen nur einen Zentimeter, dass man ihn nicht ertastet, und man fädelt sich mit dem nächsten Schritt mit dem Fuß unter dem Trittbrett ein. Glaube ich, dann können sich viele vorstellen, was als nächstes passiert.
Warum ertastet man sie nicht? Weil man dann
Weil man
unter
bei
dieses
diese,
Rollerbrett gerät mit dem
genau, weil
Blindenstock?
man, genau, weil der, wenn man zum Beispiel wenn der quer vor einem steht, man führt den Blindenstock pendelnd links und rechts vor sich her und kann ihn einfach verpassen, weil das Trittbrett ja relativ schmal ist. So, aber mit dem nächsten Schritt, den man selber tut, hinter dem Stock gehend natürlich, der führt dann dazu, dass man sich unter dem Trittbrett einfädelt. Wir haben leider sehr, sehr schwere Verletzungen diesbezüglich. Also der jüngste war, wo einer auf dem liegenden E-Roller mit dem Auge, also knapp oberhalb des Auges, auf den aufrecht stehenden Lenker geknallt ist. Das möchte man, glaube ich, nicht erleben.
Finden Sie da Gehör bei der Politik?
Wir finden nur sehr schwer Gehör bei der Politik, denn wir haben schon bevor die E-Roller in Deutschland zugelassen wurden, entsprechend gewarnt, dass das Problem bestehen könnte. Wenn wir kennen ja aus anderen Ländern, aus den ausländischen Großstädten, Paris und so, die waren ja schon viel eher davon betroffen. Dann haben wir gewarnt, und es sind genau diese ganzen Warnungen jetzt eingetreten, weil die Politik nicht entsprechend früh gehandelt hat. langsam kommen sie dahin, dass sie versuchen, Stationen auszuweisen, wo die Roller aufgestellt werden sollen. Aber auch die Gesetzeslage ist leider so, dass das alles sehr, sehr, sehr langsam passiert. Und für unsere Leute ist das dann immer, ich sage es jetzt schon, der dritte verlorene Sommer, weil man sich einfach alleine nicht mehr auf die Straße traut.
Soweit ich weiß, soll das ja in Berlin besser werden. Sie haben es ja schon angekündigt. Auch in anderen Städten hat man gesehen, dass da die Politik an einem bestimmten Punkt dann doch einschreitet und eben es eben unterbindet, dass man diese Roller überall abstellt, sondern vielleicht nur an bestimmten Punkten. Und soweit ich weiß, ist das technisch, das sagen ja immer wieder auch diese Rollervermieter, GPS-technisch nicht so genau zu machen, dass man die oft schmalen Bürgersteige mit der Technik erwischt und da die Roller gar nicht zurückgeben kann, sondern die dann doch stattstehen.
Ja, im Moment ist es ja eben erlaubt, dass man sie überall abstellen darf.
Noch, ja.
Das ist einfach viel, viel zu lange erlaubt. Es sind viel zu viele schon daran gewöhnt, das einfach so zu machen. Also mir ist es auch schon passiert, dass ich aus dem Bus aussteigend gegen einen Roller gestoßen bin und dem jemand anders auf den Bauch gefallen ist. Wenn das ein Kinderwagen gewesen wäre, ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert. Also es kann eben leider sehr, sehr viel passieren, unwissentlich, dass wir jemand anders auch verletzen. Das sollten sich diejenigen, die es nutzen, immer vor Augen führen. Also bitte mein Appell, immer die Dinge am Straßenrand aufstellen, wirklich am Straßenrand, aber nicht an Kreuzungen und schon gar nicht an Haltestellen, an U-Bahn-Eingängen, auch nicht an Hauswänden, denn das sind Leitlinien, wo sich Blinde auch daran orientieren. Denn man braucht ja im Zweifel auch eine Leitlinie, dass man geradeaus läuft. Und das ist auf dem Bürgersteig manchmal besser am Haus, an der Hauswand entlang. Ja, und wie gesagt, wenn man sich auch da entsprechend verletzt, ist eine große Gefahr für uns.
Ja, ich würde mal sagen, vielleicht eher Roller überhaupt nicht auf dem Bürgersteig abstellen, sondern vielleicht an anderen Orten. Und die Regelung ist natürlich da, glaube ich, ein bisschen vage, inwieweit man die auch auf Autoparkplätzen abstellen kann. Das ist, glaube ich, nicht wirklich so bis zu Ende geregelt. Aber das verstehe ich aus Ihren Worten, dass nirgendwo auf dem Bürgersteig eigentlich irgendetwas Besonderes stehen sollte. Was behindert Sie noch?
Ja, also das meiste ist natürlich, was, wenn ich jetzt beim Umweltthema bleibe, sind auch Baustellen. Also wir haben hier gerade wieder einen U-Bahn-Eingang, wo ein Gitterzaun davor steht, der für Sehbehinderte überhaupt nicht sichtbar ist, weil einfach das Gitter keinen Kontrast zum umgebenden Gegend bietet und man als Sehbehinderter natürlich auch oft noch keinen Langstock nutzt, weil man ja noch einen Sehrest hat und den auch nutzt und dann genauso gefährdet ist durch solche nicht kontrastreich abgesperrten Baustellen.
Und ansonsten bei Übergängen, also nach meiner Erfahrung, da wo zumindest sozusagen größere Kreuzungen sind, dann hat man auf dem Bürgersteig diese Leitlinien, an denen man sich orientieren kann. Ist das effektiv?
Das ist sehr effektiv, weil wir natürlich mit dem Stock, das ist eben auch auf die Blindenlangstocknutzung ausgerichtet, mit dem Blindenlangstock erstmal erkennen, dass es da einen Überweg gibt. Auch an den Ampeltastern gibt es Pfeile, die einem dann signalisieren, dass der Weg eventuell vielleicht auch schräg gibt. Es gibt auch Kreuzungen, die haben leicht schräge Straßenführung oder Wegeführung. Das kann man dann entsprechend ertasten und vor allen Dingen, wann die Grünphase eintritt.
Aber nicht alle Ampeln machen Geräusche, oder?
Nicht alle Ampeln machen Geräusche, das ist aber schon eine Forderung, die wir haben, denn das Geräusch dient nicht nur dazu, dass wir merken, es ist grün, es ist ja bei grün immer dieser Signalton, sondern er ist gleichzeitig die Orientierung, denn man läuft ja dann quasi auch nach Gehör auf die nächste gegenüberliegende Ampel zu und das Geräusch ist quasi auch das Leitsymbol für die Querung.
Aber bleiben wir mal beim Bürgersteig. Lisa Mümmler, welche Erfahrungen machen Sie auf den Bürgersteigen dieser Republik?
Ach, ganz unterschiedlich. Also früher hatte ich sehr oft auch das Problem, also mit den E-Scootern, dann diese Aufsteller, wo dann Leute draufschreiben, keine Ahnung, 3 Brezeln zum Preis von 2 oder so, was man ja so kennt. Oder wenn dann natürlich die warme Jahreszeit beginnt, dann kommt überall wieder die Außenbestuhlung von irgendwelchen Cafés und Restaurants, was ja auch total schön ist, kann ich verstehen. Aber ja, plötzlich sind da eben Hindernisse, die dann so den Winter über nicht waren. Und wenn das jetzt, wenn das einfach bekannte Stellen sind, ist es ja in Ordnung. Das lernt man ja dann. Man merkt sich ja auch sehr viel. Man ist dann, also mir geht es zumindest so, ich kann ja da eigentlich vor allem für mich sprechen, ich merke mir viel, mein Gedächtnis sieht für mich mit sozusagen. Aber wenn man dann eben in ein bisschen unbekannteren Gegenden ist oder mal lange irgendwo nicht war, auf dem Weg zu einem Arzt zum Beispiel, ja, da tauchen dann doch viele unerwartete Hindernisse auf. Natürlich auch die Baustellen.
Und nicht alle kann man mit dem, kann man mit dem Stock sozusagen spüren, ne? Sie benutzen.
Ja, also vieles geht schon mit dem Stock. Aber es ist halt manchmal auch etwas unpraktisch, wenn man sich jetzt so vorstellt, da sitzen Leute beim Mittagessen. Okay, die hört man natürlich meistens, aber wenn man dann da so mit dem Stock in so eine Tisch- und Stuhlreihe reinläuft, das ist ja auch irgendwie, ich bin ein sehr schneller Läufer, das ist nicht immer ganz so günstig. Allerdings bin ich jetzt mit meinem Blindenführhund unterwegs, der führt mich einfach drumrum. Von dem her haben sich einige Probleme für mich erledigt.
Der Harry.
Genau.
Oder der Harry, wie auch immer man ihn ausspricht. Über den müssen wir auch noch reden, über ihren wunderbaren Golden Doodle, den man auch im Netz sehen kann, auf ihrem Blog. Heike Kunert, wie sieht es auf den Bürgersteigen in Hamburg aus?
Auch immer voller. Das ist auch ein Resultat der Mobilitätswende, die ja in aller Munde ist. Und ja, wir haben ähnliche Sorgen, wie die Kollegin aus Berlin geschildert hat. Es gibt immer mehr Möglichkeiten des Individualverkehrs, E-Roller, E-Mofas und die kommen halt zu dem, was ohnehin schon da war. Also wir hatten ja auch vorher schon mit auf dem Gehweg geparkten Autos zu tun oder eben mit Außengastronomie, was Lisa Mümmler eben gesagt hat und Ähnlichem. Und da ist man dann wirklich auch bei so einer strukturellen Frage. Also wie soll der öffentliche Raum gestaltet sein? Es kann eben nicht sein, dass alles, was jetzt irgendwie noch neu dazu kommt, auf den ohnehin viel zu schmalen Gehwegen passiert, sondern da muss dann auch einfach dem Autoverkehr Platz weggenommen werden, damit dann eben so eine Mobilitätswende nicht zulasten der Fußgängerinnen, Fußgänger, der Menschen mit Behinderung, der Seniorinnen, Senioren geht.
Welche Rolle spielen Autos für Blinde und Sehbehinderte in Berlin, Manuela Mischka?
Naja, ich habe schon mal gelästert. Für uns findet die Mobilitätswende jetzt auch langsam statt, aber genau in die falsche Richtung, denn ich muss jetzt öfter Taxi fahren, wenn ich es eilig habe oder wenn ich mich nicht fit genug fühle, um langsam genug laufen zu müssen, weil, wie gesagt, ich auch eigentlich eine schnelle Läuferin war und jetzt eben zunehmend langsamer laufe, um nicht Gefahr zu laufen, doch noch zu stürzen, dann muss ich das Taxi nehmen. Das ist ganz klar und das ist leider, wie gesagt, die Mobilitätswende in die falsche Richtung, aber für uns mitunter oft die einzige Möglichkeit, denn doch sicher von A nach B zu kommen.
Taxi als letztlich sicherste Variante, ne?
Ja, wobei ich natürlich sage, natürlich bin ich eine Verfechterin des ÖPNV. Da hat man schon, würde ich sagen, also gerade in Berlin haben wir sehr dafür gekämpft und mittlerweile auch in anderen Städten erlebt man es ja sehr, sehr zunehmend, dass viel getan wird, also bezüglich der Ansagen in Fahrzeugen, dass die nächste Haltestelle angesagt wird, ist für uns natürlich elementar wichtig. Die Sehenden können aus dem Fenster schauen und sehen an der Haltestelle, wie sie heißt. Aber für uns ist es wichtig, das eben angesagt zu kriegen. Und das, muss ich sagen, ist jetzt in Deutschland schon sehr, sehr gut flächendeckend eingeführt. Was noch nicht gut eingeführt ist, ist zu wissen, wenn ein Bus an der Haltestelle ankommt, dass er auch dann ansagt, wie er heißt. Darum kämpfen wir gerade. Denn es ist natürlich auch gerade in Großstädten, wo viele Linien auf derselben Strecke fahren, schon wichtig, dann zu wissen, welcher Bus es ist. Und nicht immer kriegt man dann von den sehenden Mitreisenden die richtige Antwort. Man muss natürlich auch die richtige Frage stellen. Nicht fragen, ist das der sowieso?
Sind ja auch Touristen manchmal dabei, die es vielleicht selber nicht so genau wissen, wo sie hinwollen.
Man muss immer fragen, welcher Bus ist das? Und dann wird oft, dann muss man natürlich hinschauen, um die richtige Antwort zu geben. Da sind Kinder oft sehr hilfreich, denn die versuchen, die Zahlen zu erkennen und rufen das dann schon von weitem. Das ist durchaus manchmal eine sehr nette Situation, die wir auch wirklich für uns nutzen können. Also wir arbeiten da auch schon mit allen Tricks. Aber wenn wir es technisch hinkriegen, dass der Bus es uns sagt, wenn wir davor stehen, wie er heißt, Das gibt es in anderen Ländern, habe ich das so durchaus schon erlebt. Also selbst in Stettin, in anderen Bereichen habe ich das schon gehört, dass da Straßenbahnen dann das auch außen ansagen. Das wird unser nächstes Projekt und ich denke, auch da werden wir einen langen Atem haben, aber hoffentlich erfolgreich sein.
Das sind Sie schon gewohnt, ne? Dass Sie einen langen Atem haben müssen.
Den müssen wir haben, ja klar. Man muss viele Gespräche führen an vielen verschiedenen Ecken. Man muss Leute überzeugen. Man muss erst mal sensibilisieren für das Problem. Das ist natürlich immer ganz klar, dass wir nicht von Sehenden erwarten können, dass sie unsere Probleme sofort verstehen. Insofern finde ich es toll, dass es jetzt mal so eine Sendung dazu gibt. Aber wir müssen natürlich den Politikern das klar machen und die müssen wiederum gucken, wie kriegen wir das in entsprechende Gesetzesverordnungen gegossen, damit es auch funktioniert. Ja, da muss man halt die Kraft aufbringen. Dazu ist Ehrenamt und solche Organisationen wie unsere Vereine auch da.
Da wünsche ich noch viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.
Ja, und einen langen Atem, von dem Sie ja schon gesprochen haben. Manuela Mischka in Berlin vertritt Blinde und Sehbehinderte in der Hauptstadt. Und wir bleiben da einfach noch und auf den Bürgersteigen dieser Stadt, aber auch, wir haben es ja gehört, auch an vielen anderen Städten, die Erfahrung, dass die Bürgersteige vollgestellt sind mit Dingen, die da eigentlich nicht hingehören. Hanke van Meer ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich kümmere mich einmal um ein oder habe mich einmal um ein Fahrrad an einem Laternenpfahl gekümmert. Das hat 5 Monate gedauert. Da habe ich einen persönlich im Ordnungsamt ansprechen können, eine Frau. Das hat dann nach 5 Monaten geklappt, obwohl eben 3 Meter weiter diese Fahrradbügel standen. Und
das stand da dauerhaft?
Ja.
Und quer und störte Fußgänger.
Ja. Mhm. Da war das Schloss teurer als das Fahrrad. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich mich jetzt auch um die Standfüße gekümmert habe. Das habe ich mal so 1 Monat gemacht. Und dann habe ich gesagt, hinter der Kirche am Herfurtplatz stehen 3 Stück. 2 Stück haben sie weggeräumt. Und
was meinen Sie mit Standfüßen?
Standfüße für die Verkehrsschilder, die da so hingestellt werden oder für die Zäune, die man da zum provisorischen
diese schweren grauen Platten, auf denen dann die Verkehrsschilder stecken.
Und manchmal auch in Plastik eingeschweißte schwarze Dinger. Und das ist derartig mühsam, weil das ist ja etwas, was vom Bezirk gemacht werden könnte und nicht etwas Individuelles ist wie bei den Rollern. Wobei bei den Rollern, da verstehe ich nicht, warum das nicht digital nachverfolgt werden kann und dann bei der Telefon Nummer gleich noch eine Rechnung dazugesetzt wird. Also es ist einfach schlimm mit den Rollern und mit diesen Standfüßen, das ist ja nun bezirksabhängig.
Ja, aber Sie geben nicht auf, offenbar, auch wenn es, es zäh ist und Zeit
nicht
braucht.
Nicht selber, sondern ich sende das an Interkular, das ist wohl so eine Kultureinrichtung hier in der Lichtenrader Straße, weil die irgendwo dann mehr zu sagen haben als ich, viel Redner. Und ich möchte auch nicht so eine Ordnungsamt-App, die es immerhin gibt, auf dem Smartphone haben, um das dann zu fotografieren. Das ist mir einfach zu mühsam. Ich merke mir das einfach, schreibe das auf und gebe das jemandem von Interkular.
Hanke van Meer in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ja. Ja. Und wünsche ein schönes, hoffentlich auch erholsames Pfingstwochenende. Und wenn wir über die Erfahrung mit Behörden reden, glaube ich, Heiko Kunert, in Hamburg ist das auch ein Thema, was Sie sicher umtreiben wird. Einfach die Alltagserfahrung mit Ordnungsämtern zum Beispiel. Also wenn wir über Bürgersteige reden, das ist ja etwas, was Blinde und Sehbehinderte natürlich sehr stark betrifft. Welche Erfahrungen machen Sie denn zum Beispiel in Hamburg?
Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als von einer App und Fotos machen die Rede war, weil wir hier in Hamburg zum Beispiel eine Möglichkeit haben, falsch geparkte E-Roller auch zu melden. Und das haben auch blinde Menschen schon versucht. Und dann
beim Ordnungsamt zu melden.
Genau. Also es gibt dafür dann eine App, wo das dann gebündelt zusammenläuft oder eben eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Und dann wurde blinden Menschen, die sehr konkret benannt haben, wo der Roller falsch steht, gesagt, ja, sie müssten aber bitte das Kennzeichen fotografieren von dem Roller. Ansonsten könnte man dem nicht weiter nachgehen. Da stößt man dann manchmal an Grenzen, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Im Grundsatz ist es so, dass wenn zum Beispiel bei einem Polizeirevier oder so etwas gemeldet wird, dass dann in der Regel auch sehr schnell reagiert wird vor Ort. Das kann man schon sagen. Es ist aber einfach strukturell oft dann das Problem. Also zum Beispiel diese Schilder, die eben auch erwähnt wurden. Es gibt ja so temporäre Parkverbotsschilder zum Beispiel, wenn irgendwo ein Umzug stattfindet oder so. Da sind oft gar nicht die Standfüße sozusagen das Problem. Die kriege ich mit meinem Stock in der Regel noch ganz gut mit. Aber es sind oft auch die Schilder, die einfach viel zu niedrig sind, sodass die dann schön auf Gesichtshöhe dünne Metallschilder mit scharfen Kanten in den Gehweg hineinragen. Und das ist dann wirklich auch gefährlich, weil man sich darin verletzen kann.
Also es gibt viele Hürden auf den Bürgersteigen und ich glaube, das betrifft nicht nur Sehbehinderte und Blinde, absolut, sondern auch Sehende und auch ältere Menschen. Und erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen. 0800 2254 2254. Sind Sie blind? Sind Sie sehbehindert? Welche Erfahrungen machen Sie im Alltag auf dem Bürgersteig, aber vielleicht auch generell im Straßenverkehr oder auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln? Wir haben jetzt das 9-Euro-Ticket. Man hört noch nicht davon, dass die Bahn, Busse und S-Bahn wirklich überfüllt wäre. Aber es kann ja noch kommen. Was heißt das 9-Euro-Ticket für jemanden, der kaum was sieht oder nichts sieht, Lisa Mümmler?
Also ich weiß jetzt nicht, ob das miteinander zusammenhängt, dass ich jetzt erst kürzlich in einer mega vollen Bahn war. Aber für mich bedeutet das einfach puren Stress. Also wie erwähnt, bin ich ja auch mit meinem Blindenführhund unterwegs und schon allein, dass ich den und mich dann irgendwo untergebracht bekomme. Also manchmal bekommt man ja einen Sitzplatz, manchmal auch nicht. Ich bin jetzt auch niemand, der darauf besteht, sich hinsetzen zu müssen, weil also ich sehe halt wenig, stehen kann ich ja. Ich brauche halt was zum Festhalten, aber auch das ist dann schwierig. Also ich habe auch schon nach so einer Haltestange gegriffen und hatte dann aber irgendwie den Oberarm von irgendwem in der Hand. Wurde mir dann natürlich verziehen. Ja, aber also es bedeutet wirklich sehr viel Stress, wenn Busse und Bahnen voll sind. Ja, da genau. Eigentlich bin ich ja ein großer Fan vom öffentlichen
Verkehr. Sie benutzen den öffentlichen Nahverkehr viel.
Genau,
wenn Sie sich
ja,
bewegen.
Ja, sehr viel.
Ja. Ja. Ja, oder auch die Bahnhöfe sind dann völlig überfüllt. Also wenn ich mich…
Also auch die Fernbahnhöfe.
Ja, wenn ich mich mit meinem… Also ich kann jetzt noch nicht sagen, ob es jetzt durch das 9-Euro-Ticket schlimmer wird, aber man kann es sich halt vorstellen, wenn viele Menschen den ÖPNV nutzen oder eben auch die Bahn, dass die Orientierung in der Bahnhofshalle auf dem Bahnsteig halt erschwert wird, wenn zum Beispiel die Leitstreifen, die es ja in vielen Bahnhöfen auch inzwischen gibt, vollgestellt sind mit Gepäck oder Personen, dann wird die Orientierung halt immer schwieriger.
Ich habe mich sowieso gefragt, Geräusche sind natürlich entscheidend auch für Ihre Orientierung, Lisa Mümmler, Eiko Kunert. Wie ist das eigentlich? Ich meine, es gibt ja zum Beispiel sehr geräuscharme Straßenoberflächen, ja, so neue Asphalttypen. Und wenn da ganz sanft ein Fahrrad drüber fährt, dann hört man da, glaube ich, praktisch gar nichts mehr. Wie kann man sich da orientieren, Lisa Mümmler?
Ja, also einerseits, ich habe ja noch meinen ganz kleinen Sehrest, der hilft mir dann natürlich.
Was sehen Sie genau? Ja. Was können Sie noch sehen?
Also das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich sehe noch irgendwas zwischen 5 und 10%, was überhaupt nicht so wenig ist. Allerdings habe ich ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Also das kann man sich so ein bisschen wie einen Tunnelblick vorstellen und wie so Scheuklappen. Was aber eigentlich mein allergrößtes Problem ist, ist meine Blendempfindlichkeit. Das bedeutet also, selbst wenn ich zum Beispiel in guter Umgebung mehr als 5% sehen kann und toll einen Text lesen kann, dann gehe ich raus, die Sonne scheint und trotz Sonnenbrille, trotz aller möglichen Hilfsmittel sehe ich dann einfach fast gar nichts mehr. Dann sind es dann vielleicht 1 oder 2%. Das ist einfach von Situation zu Situation unterschiedlich.
Was machen wir jetzt mit Verkehrsteilnehmern, die nicht zu hören sind?
Naja, wenn es gut läuft, führt mich der Hund drumherum. Wenn es schlecht läuft und die wirklich überhaupt nicht zu hören sind und ich sie nicht sehe, ja, dann laufe ich halt mitten rein. Das passiert zum Beispiel auch, wenn manche Leute sehr mit ihrem Handy beschäftigt sind und halt ganz leise unterwegs sind. Da kam es schon zum einen oder anderen Zusammenstoß, jetzt ohne Hund.
Also Fußgänger jetzt, die sozusagen in ihr Handy schauen.
Ja. Ja.
Gut, auch das habe ich wiederum als Sehender auch schon erlebt, dass Menschen in mich reingerannt sind.
Ja, aber sie können schneller,
ich kann drauf
schneller
reagieren.
Das stimmt. In der Regel.
Halt, stopp.
Und es ist, ja, also das, zum Beispiel E-Roller, bei denen ist es ja auch ähnlich, die sind ja auch nicht so gut zu hören. Oder auch E-Autos zum Teil. Mhm. Da ist es ja dann gelungen, zu verankern, dass verpflichtend wird, dass die bei langsamer Geschwindigkeit die E-Autos ein akustisches Warngeräusch sozusagen machen, was so, ja, was ähnlich klingt wie eben ein fahrendes Auto, etwas künstlicher halt, aber so, dass Verkehrsteilnehmer, die das Fahrzeug nicht sehen, das dann eben zumindest hören können. Und das ist wichtig. Ich will gar nicht sagen, dass es immer alles laut sein muss. Ich bin auch froh, wenn die Stadt ruhiger wird, weil es natürlich auf anderer Ebene auch eine Entlastung bedeutet, weniger Krach ausgesetzt zu sein, weil in manchen Situationen, wo es sehr laut ist, kann ich mich auch nicht mehr gut orientieren, wenn zum Beispiel ein Presslufthammer loslegt oder so, ne? Dann höre ich plötzlich nicht mehr den Straßenverkehr.
Und zu viele verschiedene Geräusche
genau,
könnten auch
also,
irritierend sein.
Genau, also
für jemanden, der nicht
insofern
sieht, ja.
Grundsätzlich eine leisere Stadt wünsche ich mir auch, aber Gefahrenquellen müssen eigentlich immer mit zwei Sinnen irgendwie wahrnehmbar sein und nicht eben nicht nur mit dem Auge, sondern auch übers Ohr zum Beispiel.
Und da geht es, glaube ich, auch einfach um die Rücksicht von Sehenden. Wenn die erkennen, dass da jemand blind ist, dass man einfach stehen bleibt oder vom Gas geht oder.
Ja, das sollte man erwarten, ja.
Geräusche macht, Hinweise gibt, so etwas, ne? Rudolf Damm aus Gotha ruft uns an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Damm, wir sind ganz Ohr. Haben Sie Ihren Lautsprecher an oder kommen Sie ruhig noch ein bisschen näher?
Ja, ich habe die Freisprecher.
Ja, nee, so ohne Freisprecher ist immer besser, da hören wir Sie besser.
So, jetzt?
So ist besser. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen.
Ja, ich will ein Beispiel aus meiner Heimatstadt bringen, ein negatives Beispiel.
Sind Sie sehend oder?
Ich bin nicht, ich habe keine Einschränkungen, was das Sehvermögen angeht. Wir haben in Gotha einen relativ neu gestalteten Busbahnhof oder ÖPNV-Terminal am Bahnhof und dort endet der Blindenleitstreifen an einer Säule der Dachkonstruktion. Also der Blinde, der sich auf dem, oder der Sehbehinderte, der sich an dem Leitstreifen orientiert, der kommt direkt vor eine Säule. Und das stört mich schon seit langem. Das ist eben auch noch prämierte Architektur. Und dann wird so etwas gebaut. Also da denkt man an einen blinden Leitstreifen. Davon war ja vorhin die Rede. Sie hatten ja gesagt, Sie möchten mal Beispiele hören.
Ja, ja.
Und dann ist offensichtlich fehlt auch bei den, also sowohl bei den Planern als auch bei den Auftraggebern. Also die Stadt in dem Falle, dass man das dann wahrnimmt, dass es dann mal irgendwann korrigiert wird.
Ja.
Man nimmt es ja auch ab und der Planer hat es ja offensichtlich auch so geplant.
Wie ist das eigentlich, Heiko Kunert, baurechtlich, inwieweit sind da sozusagen auch Anliegen von Blinden und Sehbehinderten zu integrieren?
Ja, das kommt auf das konkrete Thema an. Im Bereich ÖPNV, was gerade angesprochen wurde, da gibt es ja das Personenbeförderungsgesetz, was eigentlich eine vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV für 2022 vorgeschrieben hat. Wir sind da sehr weit.
Also jetzt?
Genau. Wir sind da sehr weit von entfernt. Aber wenn es jetzt Neubauten gibt von Bahnhöfen oder größere Umbauten, dann wird dort in der Regel eben diese Grundanforderungen an die Barrierefreiheit werden dann umgesetzt. Aber es kommt trotzdem, ich kenne jetzt das konkrete Fallbeispiel natürlich nicht, aber es kommt trotzdem immer wieder auch zu solchen Beispielen, wie der Hörer gerade genannt hat, dass entweder in der Planung irgendwas schief geht oder bei der Ausführung. Also wir hatten auch schon Leitstreifen hier in Hamburg, die dann so auf dem Gehweg platziert waren, dass die blinden Menschen, die ihnen folgten, mit dem Kopf im Gebüsch gelandet sind oder so, weil die Mindestabstände zum Gehwegrand nicht eingehalten wurden oder ähnliches. Oder die irgendwo im Niemandsland enden, Leitstreifen, das gibt es auch. Das hat dann auch zum Teil damit zu tun, dass eben nur ein bestimmtes Teilgebiet geplant wird und überarbeitet wird und die Umgebung eben nicht mit einbezogen wird.
Zuständigkeitsstreit oder...
ja, genau. Also da ist dann für den einen Teilbereich ist der Verkehrsbetrieb zuständig, für den nächsten der Bezirk und dann wird eben nur der eine Teil erneuert. Das sind oft die Herausforderungen.
Aber in diesem Fall würde ein Blindenstock dann helfen, um so etwas zu spüren?
Naja, die Leitstreifen sind ja genau für Menschen mit Blindenstock gemacht. Und natürlich verlassen wir uns dann auch darauf, dass diese Indikatoren den Zweck erfüllen und mich dahin führen, wo sie mich hinführen sollen und eben nicht ins Gebüsch oder vor eine Säule. Sie haben zwei Funktionen. Das eine ist, mich zu leiten und das andere ist, mich aber auch vor Gefahren zu warnen. Da ist es eben ganz wichtig, dass die ordnungsgemäß verbaut sind dann.
Rudolf Damm, viele Grüße nach Gotha. Vielen Dank für Ihre Beobachtungen dort in der Stadt. 0800 2254 2254. Blind sein, wieder mit Leben, das ist unsere Frage. Nina von Zitzewitz ruft uns an aus Haldensleben. Schönen guten Morgen, Frau von Zitzewitz. Danke fürs Warten. Sie waren schon eine Weile hier in der Leitung.
Ich hatte gerade eine E-Mail geschrieben, dass ich nicht mehr warten kann,
jetzt
weil die
Brötchen duften. Ah, okay. Dann wollen wir Sie gar nicht lange aufhalten. Legen Sie los.
Also ich möchte eigentlich von diesen Details von Gehwegen und so weiter etwas wegkommen. Ich bin betroffen, sehe 5%, bin 51, lebe in Heinsling. Es ist ein auch für Sehbehinderte überschaubarer Ort. Ich habe die Erkrankung des Makuladegeneration, das ist das, was oft ein Teil der Altersblindheit ist, mit 12 Jahren bekommen und bin deswegen mit jugendlicher Unbedarftheit in diese veränderte Situation gekommen, was sicherlich ein großer Vorteil ist. Ich bin Kind von älteste Schwester von 4 Kindern, die hatten alle einen total pragmatischen Umgang damit. Also es wurde wenig übertrieben Rücksicht genommen. Das ist sicherlich eine gute Lebensschule auch gewesen. Ich bin weiter auf die normale Schule gegangen, war auch ehrgeizlos. Ich wusste, das kriege ich alles irgendwie hin. Es reicht. Habe viele Hobbys gehabt, aber dieses normal und nicht angepasste Umfeld tut ja irgendwie gut. Ich möchte eigentlich gerne auf einen entspannten Umgang hinarbeiten. Also meine Erfahrung sind die, dass ich bei jedem Elternabend sage, dass ich niemanden grüßen werde. Wenn man in so einer Kleinstadt lebt und heißt, wie man heißt, wird oft gedacht, man ist arrogant, weil man nicht grüßt. Aber wenn man 5 Kinder hat, die in Schulen unterwegs sind, kennen einen viele andere, die man andersrum nicht kennt oder erkennt. Und dann sage ich immer, ich grüße Sie niemals, wenn Sie etwas von mir wollen, stellen Sie sich mir einen Weg. Wenn Sie nichts wollen, verhalten Sie sich ruhig, ich laufe vorbei. Das hilft total. Damit
und das wird akzeptiert? Und das wird akzeptiert auch? Einfach akzeptiert? Oder stoßen Sie da manchmal auf Probleme, auf Kommunikationsprobleme?
Naja, ich stoße auf Kommunikationsprobleme, die andere auch auf Kommunikationsprobleme stoßen. Also das, finde ich, ist eine Herausforderung, die jeder ja anzugehen hat, ob sehbehindert, blind oder normalsichtig. Also deswegen würde ich gerne das gar nicht so hochhängen. Auch wenn mir Hilfe angeboten wird, die übertrieben ist, dann finde ich ja, ist der Impulsen freundlicher. Dann kann ich einfach sagen, nee, danke, komm doch zurecht und dann ist es auch erledigt. Ja, ich würde es einfach alles gar nicht so hochhängen und möchte auch andersrum sagen, dass ja die Beeinträchtigung, die ich habe, hätte ich mir freiwillig nicht ausgesucht. Und es gibt Momente, die mich wirklich zwicken und traurig machen, aber denen folgen auch bereichernde Momente.
Was sind das für Momente?
Na, Momente der Hilflosigkeit. Ja, wenn ich auf einer großen Party bin und diejenigen, mit denen ich sprechen will, nicht finde und rumbleiere oder am Flughäfen oder so, wo man sich nicht sofort orientieren kann. Das sind anstrengende Momente. Oder ich singe im Chor und wenn man da nicht schnell genug alles lernt und lesen kann und alle preschen los. Oder ich habe auch Theologie und Geschichte studiert und musste Griechisch lernen. Das ist mit wenig Sehkraft total schwierig. Und wenn man sieht, andere nehmen die Hürden leicht für Dinge, die auch an sich nicht schwer sind. Das sind anstrengende Momente. Aber gleichzeitig gibt es ja einen Positivabdruck. Man hat gerade als junger Mensch eine total andere Werteskala in die Hand bekommen. Ja, was ist wirklich wichtig? Das sind in wenigsten Fällen diese äußeren Fragen, sondern was ist dir wichtig, was ist wichtig, wofür setzt du dich ein, mit wie viel Kraft, dass man so diese ganzen Konkurrenzdinge oder Behauptungsdinge von vornherein anders sieht. Also manche Dinge, es ergibt sich daraus auch eine Unabhängigkeit, weil man sagt, ich bin eh anders. Und das sind auch Freiheiten, die man dann hat.
Also eine gewisse Stärke, die man da auch entwickelt, die man entwickeln muss geradezu, vermutlich.
Ja, also ich sehe das so. Ich sehe, viele Dinge sind ein Gewinn, auch wenn man fremden Menschen sagt, bei mir ist es so und so, öffnen sich total viele Türen, wenn man sie als Mängelexemplar vorstellt. Man kriegt sehr schnell Zugang zu Menschen, weil sie einen auch ihre offenen Flanken anvertrauen, weil man nicht mit breiter Schulter hinkommt und sagt, hier klappt alles. Ich finde, dass ich durchaus, ich habe ein total privilegiertes Leben, weil ich sehr viel Glück habe und sehr viel glückliche Momente habe, aber mir dessen auch sehr bewusst bin. Das, finde ich, ist auch ein Vorteil, denn andere Menschen, die nie in so Krisen oder so Seitenstreifen-Erfahrungen gemacht haben, die immer in so einem normal temperiert vor sich hin dümpeln, in der Intensität nicht haben.
Nina von Zitzewitz in Haldensleben, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für diese sehr bemerkenswerten Worte. Und ich würde Sie jetzt gerne zu Ihrem Frühstück wieder entlassen.
Ja, danke.
Bevor die Brötchen...
Sonst kriege ich schlechte Laune.
Ja, das wollen wir auf keinen Fall, bevor die Brötchen noch kalt werden.
Alles klar, vielen Dank.
Ich wünsche schönes Pfingstwochenende und viele Grüße.
Danke.
Blind sein, wie damit leben? Das ist unsere Frage heute Vormittag hier noch bis 11 Uhr. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Da schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir leben ja nun mal in einer sehr visuellen Welt. Wie ist es damit zu leben, wenn man nichts sehen kann oder fast nichts sehen kann? Was bedeutet das für den Alltag? Was bedeutet das für die Arbeit, für die Freunde, für Bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten und vieles andere mehr, auch für persönliche Beziehungen, für Freundschaften, für Bekanntschaften, für das Leben in der Nachbarschaft? Erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen. 0800 2254 2254. Und was heißt das auch für solche Dinge wie Tanzen zum Beispiel? Und Lea Elena Held aus Hamburg bietet Ballett für Blinde an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie sieht das genau aus?
Ja, wir haben festgestellt, dass es tatsächlich in europaweit kein barrierefreies Tanzangebot gibt. Und dann habe ich Ballettunterricht für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen gegründet und auch methodisch weiterentwickelt. Und mittlerweile bieten wir das deutschlandweit an.
Wie genau sieht das aus bei Ihnen?
Ja, wir haben Workshops und dann können sehbeeinträchtigte Menschen kommen. Und wir gehen auf jede Teilnehmerin ganz individuell ein. Also anders als im Massenunterricht vom kommerziellen Tanzunterricht nehmen wir uns wirklich Zeit für alle Teilnehmer und versuchen alles so barrierefrei wie möglich zu gestalten und schöne Tanzerlebnisse zu ermöglichen.
Wie sieht das aus, barrierefreies Ballett? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Ballett gerade speziell ist ja sehr visuell. Also im Unterricht wird viel darüber nachgearbeitet, wie sieht das aus, wie kann ich das kopieren? Und wir versuchen irgendwie so die Essenz vom Tanz rauszustellen und das Verständnis für Bewegungen und ja, so neu zu erforschen zu können und ein bisschen so ja, die eigene Bewegung rauszulocken, die vielleicht schon in jedem Körper auch ist.
Wie bewegen sich Balletttänzer, wenn sie blind sind?
Sie bewegen sich eigentlich ganz normal, wie jeder andere Mensch auch, frei im Raum. Nur, dass wir viel mehr taktil, also wir gehen wirklich an den Körper ran und korrigieren und arbeiten mit viel mehr Bildern und viel mehr Sprache tatsächlich.
Ja, und die Tänzer untereinander müssen ja auch, es sind ja Choreografien und Bewegungen, das sind ja jetzt nicht immer Solotänze vermutlich, ne? Wo die aufeinander auch reagieren müssen, wo sie miteinander tanzen, sich aufeinander beziehen. Wie funktioniert das?
Auch mit Berührung tatsächlich und dann auch mit Signalen, also oder ganz klaren Raumwege, die dann wirklich eingeübt sind und ganz klar definiert sind.
Und dann gibt es auch Aufführungen vor Publikum?
Bis jetzt noch nicht, aber vielleicht irgendwann, wenn die Workshops weiterhin so gut laufen, warum nicht, ja.
Also kommt gut an bei Ihnen dort?
Auf jeden Fall, ja.
Aus allen Altersklassen und alle Geschlechter?
Wir haben Kinder von ab 8 Jahre bis Erwachsene bis fast 70 Jahre.
Und das bieten Sie inzwischen in ganz Deutschland überall an?
Genau, wir haben regelmäßige Workshops in Hamburg, in Berlin und in Marburg und sind auch immer noch auf der Suche nach anderen Städten und gucken, wo wir noch Angebote zusammen finden können.
Und man findet sie einfach, wenn man googelt Ballett für Blinde.
Genau.
Dann findet man sie.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns davon berichtet haben. Lea Elena Held also bietet Ballett für oder Ballettunterricht, Balletttanz für Sehbehinderte und Blinde an. Und Anne Isensee hat uns auch angerufen aus Berlin. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, wie schön.
Sie produzieren Filme für Sehbehinderte.
Genau, ich produziere Animationsfilme, tatsächlich nicht per se für Sehbehinderte und Blinde, sondern aktuell zusammen mit Sehbehinderten und Blinden. Genau, und das Ganze war tatsächlich inspiriert von einem Interview im Deutschlandfunk Kultur mit Anke Nikolai, einer Audiodeskriptorin, das ich gehört hatte.
Und das heißt dann konkret, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, es wird dann eine, Sie produzieren dann Audiodeskription zu diesen Filmen dazu, ja? Oder also mit in Zusammenarbeit mit den Blinden und Sehbehinderten?
Genau, also unser Ansatz ist Audiodeskription, also die Übersetzung des Visuellen in Sprache als integralen Bestandteil zu verstehen. Also normalerweise wird die Hörfassung immer am Ende des Abschlusses der Filmproduktion erstellt. Wir wollen versuchen, die Audiodeskription als künstlerisches Gestaltungsmittel zu verwenden. Also wir arbeiten eben mit sehbehinderten Audiodeskriptoren, aber auch mit Sehenden zusammen und haben das sozusagen als ein Teil, verstehen das als Teil der Geschichte. Und genau.
Haben Sie da ein Beispiel für uns?
Also das, was im Film zu sehen ist, naja, es ist schwer zu sagen, es ist eben ein
Computer. Es sind ja Animationsfilme, ne? Also sozusagen, Sie können sie also sagen wir frei gestalten und können dann Geschichten erzählen.
Genau, das ist ein ganz konkreter Film, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Das ist sozusagen auch das Initiationsprojekt. Und der Knackpunkt ist sozusagen, dass die Audiodeskriptorin selbst ein Teil der Geschichte wird. Und genau, und eben nicht nur beschreibt, sondern eben auch ein Teil der Geschichte ist.
Das ist natürlich immer so, glaube ich, immer eine Herausforderung beim Filmemachen, überhaupt, wenn man auch ins Kino geht. Wie ist das eigentlich, Lisa Mümmler, was Filme angeht? Inwieweit können Sie da alles genießen, was Sie wollen?
Also ich bin da tatsächlich relativ uneingeschränkt, also mit wenigen kleinen Ausnahmen. Bis vor ein paar Jahren, also bis vor Corona, bin ich eigentlich leidenschaftlich gern ins Kino gegangen. Mein erster Kinobesuch war mit meinem Vater mal in König der Löwen. Und das Erste, was wir gelernt haben, also wir haben uns in die erste Reihe gesetzt, weil wir ja dachten, wow, das muss ja möglichst groß sein und so. Das ist schon mal gar nichts, weil ich da die ganze Leinwand nicht erfassen kann, weil ich ja eben diesen Tunnelblick habe. Und dann musste man halt ein bisschen ausprobieren, wo ist so der optimale Abstand, also nicht zu weit weg, also quasi so nah wie möglich, dass es für die Nähe reicht, aber so weit weg wie möglich, dass man eben noch die ganze Leinwand erfassen kann. Und ja, also jahrelang bin ich querbeet durch alle möglichen Filme gegangen. Das Einzige, was mir wirklich schwerfällt, ist eben, wenn es Untertitel gibt. Also wenn man hier mal an Herr der Ringe zum Beispiel denkt, wenn dann Elbisch gesprochen wird, das sind dann immer die Passagen, naja, die musste mir dann eben jemand ins Ohr flüstern, der dabei war, die Übersetzung. Genau, oder irgendwann weiß man natürlich auswendig, wenn man den Film ein paar Mal gesehen hat.
Ist aber auch wirklich eine sehr außergewöhnliche Sprache, das Elbische. Also
ja,
ganz
genau.
Ehrlich.
Also, genau.
Da haben, glaube ich, alle Probleme damit. Ja. Würde ich mal sagen. Heike Kuhnert, gibt es einen Film, den Sie gerne sehen würden, aber wo es noch keine Audiodeskription gibt?
The Big Lebowski gibt es meines Wissens nach noch nicht mit Audiodeskription und es ist trotzdem ein Lieblingsfilm von mir. Aber in der Tat.
Den haben Sie gehört dann einfach. Haben Sie genau, die Tonspur einfach? Okay.
Genau, die Tonspur.
Und beschrieben von Freunden oder wie kann man sich
das
vorstellen?
Ja, das ist dann in der Tat so. Also ich kann ja gar nichts sehen und früher, als es Audiodeskription noch nicht gab oder schon gar nicht im Kino gab, war ich eben auf Beschreibungen von Freunden angewiesen, mit denen ich im Kino war. Was aber ja auch nicht so einfach ist.
Ja,
also was auch nicht so einfach ist, weil meine Freunde ja den Film auch noch nicht vorher kannten und gar nicht immer einschätzen konnten, was sind jetzt die relevanten Informationen.
Die haben dann live gedolmetscht für Sie sozusagen.
Das Allerwichtigste, sagen wir mal so. Ja. Deswegen bin ich schon ein großer Fan von Audiodeskription, weil dort halt ich mich darauf verlassen kann, dass die relevanten Informationen auch fließen, um dem Film gut folgen zu können. Und früher war es manchmal so, dann habe ich Filme gehört und habe am Ende nicht mitbekommen, wer der Mörder war, weil genau in der Auflösungsszene nicht gesprochen wurde. Und sowas ist natürlich dann sehr ärgerlich.
Das ist ärgerlich.
Und insofern ist Audiodeskription ist wirklich ein tolles Instrument. Und auch auszuloten, was die Hörerin gerade sagte, auszuloten, wie auch in dem Film selber und in der Produktion selber, die vielleicht schon so gestaltet werden kann, dass sehbehinderte und blinde Menschen ihr leichter folgen können. Das finde ich halt auch super.
Das ist doch mal was. Das ist auch wirklich noch nicht weit verbreitet, Anne Isensee aus Berlin. Also haben Sie da schon Verleih gefunden oder irgendjemand, der es dann auch zeigt?
Ja, genau, deswegen. Also wir haben auch gemerkt, dass wir da Neuland betreten und verbinden es deswegen auch mit einem künstlerischen Forschungsprojekt. Also wir bauen auch gerade eine Barriere möglichst freie Webseite auf und lerne auch dabei ganz viel. Ich hoffe, also es wird ein Kurzfilm zunächst, dass wir einen Kurzfilmverleih finden werden und dass auch so die Webseite sich verbreitet, weil wir haben auch ganz viele Interviews geführt mit sehbehinderten Cineastinnen zum Beispiel und Audiodeskriptorinnen und so weiter. Genau, dass das irgendwo Anklang findet und da sich eben auch so das Wissen verbreitet, was wir uns da aneignen konnten.
Ja, das könnte auch eine Form sein, die, glaube ich, für Sehende durchaus interessant ist. Also,
das ist unsere Hoffnung, ja. Genau. Das ist im Prinzip vor allem für Sehende da eben viel Unwissen abbaut sozusagen und vor allem Ängste. Also wir haben auch einen sehr viel entspannten Umgang gelernt und mein Haupt-Aha-Moment, den Satz hatte ich irgendwo in der Recherche auch gehört, war, dass man nicht behindert ist, sondern dass man behindert wird.
Also Audiodeskription bei Filmen auf ein neues Level heben, das will Anne Isensee aus Berlin. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße. Und wir bleiben noch bei einem sehr visuellen Medium, nämlich dem Film und inwieweit man das übersetzen kann für Blinde und Sehbehinderte. Andreas Lang aus Hamburg ruft uns an. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Sie haben Dokumentarfilm gedreht.
So ist es, genau. Ganz kurz zu mir selbst. Ich habe 2009 einen Schlaganfall gehabt und bin seitdem Sicht eingeschränkt. Ich habe auch einen Tunnelblick. Das sind so 20 bis 30 Grad in der Mitte halt. Und das war natürlich erstmal eine immense Einschränkung und ich habe dann immer so ein bisschen erklärt und versucht zu verstehen zu geben, wie das sich so anfühlt und wie die Situation im Alltag ist und überhaupt und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, einen Film zu machen. Also quasi in erster Linie für Sehende, damit sie eine Vorstellung davon haben, wie das so ist.
Ein Film über sich, ein Selbstporträt oder ja, über ihren Alltag? Also oder was sieht man da?
Ich hatte ein Forum für Menschen mit Sichtwelteinschränkungen und habe drei ganz tolle ProtagonistInnen gefunden, die ihre Geschichten erzählen. Die habe ich dann mit der Kamera begleitet im Alltag. Und
also bewusst eben nicht Blinde, sondern Seheingeschränkte. Also
genau,
mit einer,
genau, weil das ist so
einem kleineren Seefeld. Ne?
Ja, genau. Mhm. Und es gibt ganz unterschiedliche Formen, also Quadrantenausfall oder teilweise nur noch ganz wenig oder die Hälfte ist weg. Und das ist halt so ein irgendwo dazwischen. Also man sagt ja oft so, entweder ist man blind oder man sieht komplett, aber das ist halt so eine, ich will nicht sagen Grauzone, aber es ist halt so dazwischen und das ist manchmal schwierig zu handeln. Und vor allen Dingen vielen sieht man es auch gar nicht an. Mhm. Und das war mir so ein Anliegen und was sehr schön war, dass...
Was heißt das, man sieht sie nicht an? Was meinen Sie damit?
Also es ist nicht so, dass alle jetzt mit einem Blindenstock unterwegs sind, weil man kann noch ganz viel und es ist ja auch schön, auch viel zu können, aber manchmal ist es eben auch doch schwierig. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn Leute von der Seite kommen, dann sehe ich sie meistens erst, wenn sie direkt vor mir stehen. Und dann ist es oft schon zu spät. Also dann gibt es dann einen kleinen Zusammenstoß.
Aber das, was Sie sehen, sehen Sie das scharf und klar? Also in diesem Ausschnitt?
Ja. Das ist okay, ja. Mhm.
Aber genau. eben nur eingeschränkt. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei Ihnen, Lisa Mimler, ne? Vergleichbar.
Ja, genau. Mhm. Genau. Ich erschrecke auch öfter, wenn dann plötzlich jemand vor mir steht und ich denke, aber den hätte ich doch sehen müssen, aber der kam dann eben wirklich von der Seite.
Genau. Genau, und das wollte ich gern darstellen im Kino.
Und das, was Ihre Protagonistinnen da erleben, was sind das für Probleme noch? Also sind das ist das auch ein Konflikt, den man hat, dass man eben sehr deutlich weniger sieht als Normalsehende, aber in diesem Zwischenraum sich bewegt?
Ja, das hatte auch teilweise Folgen für den Beruf. Ich hatte zum Beispiel einen Altenpfleger, also mobiler Altenpfleger, der dann nicht mehr Auto fahren konnte. Und das ist für viele natürlich ein ganz wichtiges Thema. Also der musste über Land fahren und konnte eben nicht mehr Auto fahren und hat dann aber sich bemüht, zumindest einen kleinen Führerschein wieder zu machen oder zumindest mit einem 40-Stunden-Kilometer Auto fahren zu können. Das heißt also erstmal so, ja, was mache ich denn jetzt? Und wie komme ich wieder rein ins Berufsleben oder wie komme ich überhaupt damit klar? Das heißt, es ist einfach ein ganz großer Einschnitt im Alltag und eben auch, was die beruflichen Perspektiven angeht.
Was hat Ihnen geholfen, das zu akzeptieren?
Indem ich versucht habe, mich damit zu arrangieren. Also ich habe mir so kleine Tricks angeeignet, wenn ich unterwegs war, zum Beispiel immer eher dicht an Häuserwänden lang zu gehen, weil ich dann schon mal so ein bisschen Schutz habe von einer Seite. Auch wenn natürlich mal jemand rauskommen kann aus einer Tür, das weiß man nicht so. Aber wichtig war wirklich tatsächlich erstmal das zu akzeptieren, weil am Anfang war es echt für mich so, ja, ich will das weghaben, ich will mein altes Sehen wieder haben. Und,
medizinisch haben Sie vermutlich alles versucht, was es gab?
Ja, das ist so in der ersten Zeit, kann noch ein bisschen was passieren, aber viel ist da leider nicht passiert. Und irgendwann habe ich dann halt geguckt, okay, das gehört jetzt zu mir. Also das nicht mehr so als Feind zu betrachten, sondern zu sagen, okay, das ist ein Teil von mir.
Wie hat das Ihre Beziehungen verändert zu Freunden, Bekannten, Familie?
Also eigentlich waren alle sehr positiv. Es war also niemand, der gesagt hat, so jetzt mit dir gehe ich nicht mehr aus oder so. Also das war völlig gut. Also ich habe sehr viel bekommen auch, eine Unterstützung. Und ich hatte auch dann die Kraft, irgendwann zu sagen, okay, ich mache auch einen Film daraus, weil ich das wichtig fand. Eben genau, um auch zu erklären, was ist hier eigentlich los. So.
Das hat Ihnen auch persönlich geholfen, vermutlich, diesen Film zu machen.
Hm. Genau. Ja, und er hatte Premiere Ende 2018 und lief 2019 auch im Abaton und Herr Kunert war auch dabei.
Ich erinnere mich gut, ja.
Ja, schön. Ja.
Aber genau. Das war dann auch mit Audiodeskription, denke ich doch
nee,
mal,
das
oder?
War, nee, ah. Das war nicht mit Audiodeskription.
Da hörte man nur die, also Herr Kunert, dann hatten Sie nur die Tonspuren in diesem Fall.
Es gab zu dem Film eine Audiodeskription, die man über sein Smartphone abhören konnte, so meine ich mich zu erinnern. Aber ich finde ganz, ganz, ganz wichtig, was Sie gerade gesagt haben, dieses Akzeptieren der Behinderung, dass das als Grundvoraussetzung erst einmal da sein muss. Das finde ich ganz wichtig. Und auch das soziale Netz, was Sie gerade ansprachen, weil das eben auch sehr, sehr viel ausmacht, wie Menschen eine Sehbehinderung auch akzeptieren können. Ja? Also ist der Partner zum Beispiel so, dass er einem dann alles abnehmen will und einen praktisch im schlimmsten Fall bevormundet? Oder ist er so, dass er einen stärkt darin, die Behinderung zu akzeptieren und das Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen und so? Das sind so ganz viele Faktoren, die dann auch eine Rolle spielen, um mit so einer Seheinschränkung umgehen zu können.
Also die Reaktion des Umfeldes ist mitentscheidend, ne?
Ja, die ist mitentscheidend und man muss auch ganz klar sagen, dass es natürlich auch für Angehörige eine herausfordernde Situation ist. Ja? Also es ist für die Betroffenen selber oft eine sehr einschneidende Erfahrung, wenn das Sehen schlechter wird, bis hin zu traumatischen Erfahrungen wirklich. Und es ist aber natürlich auch für die Angehörigen kann es ein ganz großer Einschnitt im Leben sein. Und deswegen ist es so wichtig, auch die Angehörigen mit ins Blickfeld zu nehmen, sozusagen, wenn diese Lebensphase ansteht. Wir zum Beispiel beim Blinden- und Sehbehindertenverein hier in Hamburg bieten eben auch extra Beratungen und Gruppenangebote für Angehörige an, weil die natürlich auch einen großen Gesprächsbedarf haben und einen Bedarf, sich auszutauschen. Und das ist immer toll, wenn das dann auch gut klappt, so wie jetzt in Ihrem Beispiel, dass das funktioniert.
Als Sehender möchte man ja möglichst viele Fehler vermeiden im Umgang mit Blinden und Sehbehinderten. Aber ich höre so ein bisschen raus, eine der Kernfehler, die offenbar immer wieder gemacht werden, ist, dass man Blinde wie kleine Kinder behandelt. beziehungsweise Sehbehinderte auch wie kleine Kinder behandelt. Andreas Lang, machen Sie diese Erfahrung auch im Alltag und ärgern sich manchmal?
Nö, Zum Glück nicht. Ist alles gut. Also ich hab mir angewöhnt, auch ein bisschen zu sagen, wenn ich was brauche oder wenn das komisch ist. Zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, im Café oder so, dann gucke ich immer, dass ich einen Platz finde, der nicht mittendrin ist, sondern irgendwo in der Ecke, wo ich möglichst viel Übersicht habe. Das heißt also, ich frage dann auch, kann ich mich da hinsetzen? Also ich habe dann immer die Luxusplätze. So, das ist auch völlig in Ordnung. So, das sind so kleine Sachen und das, denke ich, ist auch ganz gut, dass man das selber auch mitteilt. Also weil das ja oft nicht so ersichtlich ist, was man sich jetzt wünscht oder was gut
wäre. Also genau formulieren, was man möchte und was man eben auch nicht möchte, vermutlich.
Ja, ne? Das geht, ja. Mhm. Genau.
Andreas Lang, Filmemacher aus Hamburg. Ich danke Ihnen sehr.
Ja, ich danke auch und
viele Grüße.
Tag. Bis dann.
Tschüss. Gabriele Trillhase schreibt uns aus Erfurt, beschreibt ihre Erfahrungen mit einem Dunkelrestaurant. Sie schreibt hier, ich kann den Besuch eines Dunkelrestaurants für Sehende, die mehr erfahren möchten, wie es ist, nichts zu sehen, empfehlen. Zum Beispiel das Restaurant Noctivagus in Berlin-Mitte, was ich selber besucht habe. Man wird durch eine Schleuse in einen Raum geführt und weiß dort nicht, wo der Lichtschalter ist. Das ist etwas anderes, als wenn man mit geschlossenen Augen durch einen Raum geht. Bedient wird man durch Blinde. Es ist ein einmaliges Erlebnis, wie alle anderen Sinne bewusster erlebt werden. Ich konnte essen und trinken, ohne dass ein Malheur passierte. Am besten ist es, wenn man mit einem Partner oder einer Partnerin hineingeht, die man auch berühren kann. Gabriele Trillhase hat uns hier geschrieben aus Erfurt. Also um die Sensibilität von Sehenden zu erhöhen. Was kann man eigentlich tun, Lisa Mümmler, Heiko Kuhnert? Ich frage es mal beide in diesem Fall. Damit Sehende tatsächlich verstehen können, nachempfinden können, wie es ist, nichts zu sehen. Lisa Mümmler, vielleicht Sie.
Ich denke eigentlich, ist es ganz sinnvoll, sich mit Blinden und Sehbehinderten zu unterhalten, weil es einfach ein wahnsinnig breites Spektrum gibt, meiner Meinung nach. Also sehbehindert ist nicht blind und auch blind ist nicht blind. Deswegen würde ich sagen, einfach viel lesen, unterhalten, wenn es die Möglichkeit gibt. Natürlich kann man auch Selbstversuche machen, sich die Augen verbinden und so weiter. Gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich denke, der Austausch ist wahrscheinlich das Beste, um sich wirklich ein Bild zu machen, um zu begreifen, was das ganze Ausmaß mit sich bringt.
Ja, das finde ich auch wichtig. Also das sind alles nur Annäherungen, ja, also Dunkelrestaurants oder solche Ausstellungen wie Dialog im Dunkeln hier bei uns in Hamburg zum Beispiel können sehr wertvoll sein, um einen Eindruck zu bekommen. Es gibt auch im Internet zum Beispiel Simulationen von bestimmten Seheinschränkungen, also was sieht ein Mensch mit einer Makuladegeneration, was sieht ein Mensch mit einem Tunnelblick zum Beispiel, ja, da gibt es Annäherungen oder auch Simulationsbrillen, die man sich aufsetzen kann. Das ist aber natürlich dann erstmal nur eigentlich der medizinische Aspekt der Sehbehinderung. Und was Sehbehinderung, Blindheit dann im Alltag bedeutet, das geht tatsächlich am besten, wenn man sich mit Menschen mit einer Behinderung unterhält. Wobei wir da auch wieder bei einem Grundsatzthema natürlich landen, wo trifft man denn Menschen mit Behinderung? Wir reden alle von Inklusion, aber im Alltag ist sie doch in vielen gesellschaftlichen Bereichen immer noch nicht so weit gediehen. Also, dass mein Arbeitskollege, meine Arbeitskollegin blind ist, das kommt eben zum Beispiel noch sehr, sehr selten vor. Oder auch im Sportverein oder so sind wir erst am Anfang, was das Thema Inklusion angeht.
Ja, da kommen wir an einen wichtigen Punkt, ne? Was die Arbeitswelt angeht. Auch da gibt es ja eigentlich auch viele Möglichkeiten, soweit ich weiß, dass Arbeitgeber vielleicht Förderung beantragen können für sehbehinderte oder blinde Menschen, dass aber dann doch oft eher so spezielle Werkstätten gefördert werden, anstatt vielleicht den ganz normalen, den ersten Arbeitsmarkt. Also wenn man sich die Zahlen so anschaut, dann sind nur 30% der Blinden und Sehbehinderten tatsächlich auf dem ersten Arbeitsmarkt unterwegs und die anderen, also die große Mehrheit, tatsächlich im zweiten oder früh verrentet oder, oder arbeitslos. Warum ist das so?
Also da gibt es viele Gründe. Ich glaube, ein ganz großer ist Unwissenheit, also das Unwissen davon, wie blinde, sehbehinderte Menschen arbeiten können, also diese, was wir vorhin erwähnt hatten, die Hilfstechnik, dass auch blinde Menschen, sehbehinderte Menschen einen Computer benutzen können, ein Smartphone benutzen können, das ist vielen gar nicht bekannt. Und dann die Unwissenheit, dass diese Dinge in der Regel gefördert werden, dass nicht der Arbeitgeber sie bezahlen muss, weil diese Hilfstechnologie ist zum Teil sehr teuer, sondern dass es dafür Kostenträger gibt. Und ja, manchmal ist es auch einfach fehlende Flexibilität, Unsicherheit im Umgang, dass man denkt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen sind nicht so leistungsfähig, nicht so flexibel, es keine große Bereitschaft gibt, Arbeitsabläufe vielleicht auch anders zu organisieren, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen gut mitarbeiten können. Das sind so einige der Bausteine.
Joachim Frank ruft uns dazu an aus Karlsruhe. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, lange Wartezeit, aber es hat doch noch gewirkt. Die Arbeitswelt der Blinden und Sehbehinderten ist nämlich wichtig heutzutage, um diese 30% zu erhöhen. Und ganz kurz im Telegram-Stil mein Background, 5% bei Geburt oder Nachgeburt Sehbehinderung. Und mit im 12. Lebensjahr durch 7 weitere Operationen wurde zum Glück auf einem Auge auf 30% gesteigert. Das andere Auge kann man weiterhin vergessen. Ich bin dann als Informatiker, ich habe dann Informatik studiert und bin auf die Blindentechnik gekommen. Das war natürlich vollkommen in den Anfängen noch überhaupt nicht entwickelt. Ich habe mich für Lesegeräte, Lesemöglichkeiten für Blinde interessiert und habe dann vor 40 Jahren die Firma Audiodata gegründet. Heute darf man das sagen, weil es sie nicht mehr gibt, also keine Werbung mehr, aber Audiodata wird vielen bekannt sein, die in der Arbeitswelt stehen, weil wir haben einige tausend Arbeitsplätze mit Hilfsmitteln, mit Computern. Damals begann die PC-Ära, ausgestattet, und zwar mit Blindenschriftzeilen, wo also jeweils eine Zeile in Blindenschrift umgesetzt wird, mit solchen steuerbaren Pickeln sozusagen, und vor allen Dingen mit Sprache, deshalb das Wort Audiodata. Wir hatten einen Hörschirm, der auch 25 Jahre lang patentiert war und der vielen genützt hat, die in ganz verschiedenen Berufen gearbeitet haben, von Telefonist über Masseur, Physiotherapie bis sonstige. Und wie gesagt, wie Sie das eben richtig erwähnt haben, die Bezahlung von diesen relativ teuren Hilfsmitteln wurde eben über Arbeitsamt, damals hieß es noch Hauptfürsorgestelle, genommen. 2004 habe ich diese Firma verkauft an eine andere bekannte Firma, die es aber mittlerweile auch nicht mehr gibt, weil ein Riesenwandel stattgefunden hat in der Technik. Und zwar Dinge, die damals noch sehr problematisch waren. Das Lesen, die Sprachausgabe und so weiter. Das wird heute alles von Tablets und Smartphone großartig erledigt. Das heißt, dieser Markt, das war nämlich ein kleiner Markt. Wir hatten ein halbes Dutzend Firmen in der Branche. Es gab auch in NRW, in ihrem Land, gab es auch eine größere Firma. Größer heißt in dem Fall einige Dutzend Mitarbeiter. Wir waren in der Spitzenzeit auch so 55 Leute, davon einige blind und sehbehindert selber. Und dieser Markt ist geschrumpft, zum Glück, weil man jetzt auch ganz in Anführungsstrichen normale Geräte benutzen kann.
Und die tun ihren Dienst. Und sie sind auch als jemand, der solche Technik früher entwickelt hat, unter anderen Umständen auch zufrieden mit dem, was Smartphones und Tablets so anbieten können?
Naja, es könnte teilweise noch besser sein, aber um doch mal eine Firma zu nennen, Apple mit dem iOS, die haben schon einiges gemacht, um mit dem Voice-Over sprachliche Wahrnehmung von Bildschirmen zu ermöglichen. Und ich meine, es ist ganz toll, wenn man sich das überlegt hat. Ich war in den 80er Jahren unterwegs, um Lesesysteme irgendwie zustande zu bringen. Und heute halten Sie ein Smartphone auf den Text und kriegen das ausgesprochen, was dieser Text sagt. Das ist schon ein Riesenfortschritt. Aber ich denke immer noch, dass zu wenig Arbeitgeber das überhaupt wissen, dass Blinde eben in ganz vielerlei Hinsicht, mittlerweile gibt es sogar Geräte, die die Umgebung erkennen und erklären. Also die sind noch relativ teuer im Verhältnis. Das ist nicht eine einfache Smartphone-App, das ist ein bisschen komplizierter. Aber es geht. Es hat sich auf dem Gebiet viel getan. Ja. Und es müsste mal vielleicht auch vom Blindenverband, ich kenne den Blindenverband Berlin zum Beispiel noch sehr gut aus vergangenen Zeiten mit dem Herrn Schabach, und dass die mal für Arbeitgeber eine Kampagne machen, was können Blinde alles tun.
Und zwar mit dem Smartphone, also mit einer eigentlich relativ einfachen Anschaffung. Lisa Mümmler, wie sehen Sie es? Also sind Smartphones tatsächlich der Schlüssel?
Also ich weiß nicht, ob sie fürs Arbeitsleben, rein fürs Arbeitsleben der Schlüssel sind, aber ich muss sagen, ohne mein iPhone sage ich nichts. Das ist der beste Alltagshelfer. Also ich hatte schon eine ganze Menge Hilfsmittel in meinem Leben, aber ich muss sagen, das, was nicht im Hilfsmittelkatalog steht, nämlich mein Smartphone, ist das Beste, was ich je hatte, definitiv.
Weil man damit alles machen kann? Beschreiben Sie mal, wie genau hilft es Ihnen?
Ach, das können also viele, viele Kleinigkeiten sein. Ich gehe in ein Restaurant, ich sehe irgendwo einen QR-Code, scanne den ab und dann kann ich mir die Karte einfach digital vorlesen lassen. Früher hätte ich da dann noch eine Lupe mitschleppen müssen oder eine Lupenbrille oder sowas. Oder ich mache einfach ein Foto davon. Oder jetzt gerade, ich bin viel auf Reisen. Ich habe mich erst kürzlich erinnert, es ist so anstrengend gewesen, immer mit dem Monokular, also so ein kleines Fernglas, irgendwelche Fahrpläne abzulesen. Und heute gucke ich einfach in die DB-App und lass mir das vorlesen oder verändere den Kontrast. Wenn ich gerade sage, ah, es ist mir zu hell, dann kehre ich die Farben um, dann ist der Hintergrund dunkel und die Schrift hell. Das kann ich alles mit meinem Smartphone machen oder auch Verspätungsalarm per E-Mail beispielsweise. Also da könnte ich stundenlang erzählen, weil das ist wirklich, also überhaupt die Digitalisierung ist für mich so, ja, das beste Hilfsmittel, das es in der modernen Zeit gibt.
Also neben Ihrem Golden Doodle, Harry, ist Ihr Smartphone Ihr treuster und einer der wichtigsten Begleiter, höre ich so aus Ihren Worten. Herr Kuhnert, der Sie ja gar nichts sehen, also der Sie komplett blind sind, bei Ihnen auch ähnlich mit dem Smartphone?
Ja, absolut. Das ist kann man gar nicht hoch genug bewerten, was das für ein großer Schritt war. Alleine ein Produkt zu haben, was ich ganz normal kaufe, wie ein sehender Mensch auch, und sofort in Betrieb nehmen kann und das funktioniert, also ein Design für alle sozusagen, das war schon ein großer Schritt. Und es ist tatsächlich so, wie der Hörer beschreibt, dass vieles, was früher Hardware war, zusätzliche Geräte, die bei der Krankenkasse beantragt werden mussten und ähnliches, vieles davon funktioniert jetzt per App. Ja, also
haben Sie da Beispiele vielleicht, Apps, die gerne genutzt werden, viel genutzt werden?
Ja, es gibt, also es gibt eine App zum Beispiel, die heißt Seeing AI von Microsoft ist die in dem Fall, die
also AI wie Artificial Intelligence.
So ist es, genau. Die kann Texte vorlesen und das geht wirklich sehr, sehr schnell. Also wenn ich einen Brief bekomme, dann kann ich mal schnell das Smartphone drüber halten und es liest sofort vor, von wem der Brief ist, und wenn es Werbung ist, kann ich es gleich wegschmeißen. Geldscheine kann die App erkennen oder Fotos beschreiben. Es gibt sogar eine Funktion, mit der man Handschriften erkennen soll. Da braucht die künstliche Intelligenz aber noch ein bisschen, aber auch das, kann ich mir vorstellen, wird perspektivisch immer besser werden. Genau, das ist ein Beispiel von ganz vielen Apps, die es da gibt.
Das heißt, durch ein Smartphone muss man, was so Kommunikation angeht, was Medienkonsum angeht, was das Verständnis von Texten angeht, fast auf nichts mehr verzichten?
Puh, fast auf nichts ist, glaube ich, ein bisschen zu euphorisch, weil es natürlich auch in der digitalen Welt dann wiederum neue Barrieren geben kann. Also
das ist eine sehr visuelle Welt, diese digitale Welt.
Genau, ne? Denken wir an die sozialen Medien. Früher war Twitter eigentlich nur Text. Das war für viele blinde Menschen sehr praktisch, weil das konnte man sich alles vorlesen lassen. Inzwischen ist dort der Bildanteil auch gestiegen, oder eben Netzwerke wie Instagram, was Sie gerade ansprachen.
Was macht man da mit Instagram, ne? Das ist ja
ist halt rein visuell, hat aber auch inzwischen eine Funktion, bei der Alternativtexte hinterlegt werden können. Also wenn Sie ein Foto dort posten, können Sie einen Alternativtext hinterlegen, der dann wiederum von meiner Sprachausgabe vorgelesen wird. Und das kann eben eine kurze Bildbeschreibung sein.
Das kann man als ganz, als einfacher Instagram-Nutzer, ist das eine einfache Funktion oder muss man da lange suchen?
Das ist eine relativ einfache Funktion. Ja. Genau, also wenn Sie mal auf ein Bild klicken, was was Sie schon vielleicht gepostet haben. Dann können Sie zum Beispiel den automatisch generierten Alternativtext überschreiben und da einen aussagekräftigen.
Es gibt automatisch generierte Alternativtexte, die beschreiben, was zu sehen ist.
Ja, das ist auch wieder künstliche Intelligenz.
Trifft auch nicht immer zu.
Ja. Und die ist zumindest noch sehr reduziert. Die sagt dann sowas wie drei Personen, Ozean, Himmel, und so, ja, also es trifft eben noch nicht den Kern vielleicht, was jetzt das Besondere des Bildes ist, oder weiß natürlich auch nicht, in welchem Kontext es gepostet wird.
Lisa Mümmler, Sie sind ja Bloggerin. Welche Erfahrungen machen Sie im Netz und mit Apps diesbezüglich, was das Visuelle angeht, wie man das übersetzen kann?
Ja, also für mich ist es natürlich relativ einfach, weil ich noch visuell arbeite. Aber ich habe auch schon festgestellt, also diese automatisch generierten Alternativtexte, da muss ich eigentlich immer schmunzeln, weil ich es ja sehen kann. Und auf der anderen Seite denke ich mir, oh Gott, wenn das jetzt einem Blinden vorgelesen wird, der hat ja überhaupt, also das ist ja überhaupt nicht adäquat. Wenn dann wirklich, also manchmal, also zum Beispiel, wenn kurzhaarige Frauen werden auch ganz gern als Männer ausgegeben, so sagen die App ist da noch nicht sehr
fortgeschritten. Nicht richtig fortschrittlich, ja.
Genau, oder ja, Blumen, Natur, damit kann ich auch nicht so viel anfangen. Deswegen lieber selber eingeben. Aber die Erfahrung zeigt, das ist auch meistens wirklich sehr simpel, also Alternativtexte zu generieren.
Simpel im Sinne von einfach, dass man da ohne großen Aufwand einfach.
Ja, wirklich. Und worauf man natürlich noch achten muss, ist dann die ganze Videowelt. Da ist es dann eben nochmal ein bisschen anders, dass man da aufpasst, wenn man zum Beispiel Videos hat, die einfach nur mit Musik unterlegt sind. Naja, da wäre es natürlich schon hilfreich, wenn es eben auch eine Audiodeskription geben würde, eine Beschreibung. Oder wenn man Texte einblendet, dass die eben nicht vollkommen kontrastarm dann auf Hintergründen sind. Also es gibt viel, worauf man achten kann, aber da gibt es auch mittlerweile ganz gute Seiten und Quellen, wo man sich informieren kann, wie man das Netz barrierefreier macht.
Also einiges noch zu tun, wenn auch schon ein bisschen was erreicht ist. Joachim Frank in Karlsruhe, vielen Dank für Ihre Schilderung.
Ja, ganz und kurz noch.
Ja, gerne.
Darf ich noch ganz kurz eine Bemerkung machen?
Ja.
Also ich habe aufgrund meiner Erfahrung und weil ich ja Anfang der 80er Jahre die Firma gegründet habe und vorher mich schon als Informatiker für die Sache interessiert habe, einen riesen Überblick über die letzten 40 Jahre. Und deshalb wage ich auch vorauszusagen, dass das mit der AI, mit der Artificial Intelligence und Bilderkennung rapide besser werden wird. Wir haben damals versucht, einen Service zu machen, Klick-Klick genannt, wo andere Sehende Blinden ihre Augen sozusagen übers Internet zur Verfügung stellen können. Das wurde dann Be My Eye oder so wurde das etwas versucht. Aber das wird sicher abgelöst werden. Die künstliche Intelligenz wird in 5 Jahren schon viel, viel weiter sein. Und dann wird das also ein Riesenfortschritt sein. Es ist nur, wie gesagt, wichtig, dass die Arbeitgeber über die Sache informiert werden. Und abschließend vielleicht noch eine kleine Anekdote. Dass Schummeln im Leben unheimlich helfen kann. Ich war auf der Sehbehindertenschule in Essen und sollte auf die Blindenstudienanstalt Marburg und habe in einem Kurs, der Übergangskurs, schon Brailleschrift, Blindenschrift gelernt oder sollte es lernen und habe mit meinem Sehrest doch versucht, das gegen das Fenster zu halten, die Blindenschrift, und mit den Augen zu lesen. Und unser Direktor, unser Blindenlehrer auch gleichzeitig, ruft aus der Ecke raus, Joachim, du schummelst ja. Und, oh Gott, ich war in Mark und Bein erschüttert. Ja. Und nach dem Unterricht sagt er, ja, hör mal zu, geh mal zu meinem Sohn. Ich gebe dir hier für deine Eltern die Adresse. Der ist Ophthalmologe, was ist das? Augenarzt, ja, richtig. Und der überweist sich dann, ja. Und dadurch bin ich an die Augenklinik Bonn gekommen, 7-mal in dem Sommer operiert worden, in dem Halbjahr. Und dann konnte ich auf ein in Anführungsstrichen normales Gymnasium und normales Studium mit Lupe und so weiter gehen. Und das Schummeln hat mich also in dem Fall weitergebracht.
Joachim Frank in Karlsruhe, ich danke Ihnen sehr. Viele, viele Grüße. Und Sie sprechen da etwas an, glaube ich, was viele Kinder und Jugendliche natürlich beschäftigt, die blind oder sehbehindert sind, nämlich inwieweit können sie teilhaben am, ich sage mal, regulären Bildungssystem für Sehende? Also die Frage letztlich Inklusion oder doch eher Förderschule. Ich weiß nicht, wie war das bei Ihnen eigentlich, Heiko Kuhnert? Sie waren ja 7, als Sie erblindet sind, da waren sie gerade in der Schule, da waren sie gerade Erstklässler vermutlich oder Zweitklässler.
Ja, es war schon absehbar, dass ich erblinden würde, deswegen wurde meine Einschulung verschoben. Also ich bin danach dann direkt auf eine Förderschule damals gekommen, habe dort meine Grundschulzeit verbracht und bin dann später ab der 5. Klasse integrativ, wie es damals noch hieß, beschult worden. Also hatte dann eben sehende Mitschülerinnen und Mitschüler und kenne sozusagen beide Welten. Und ich möchte im Nachhinein nicht auf die integrative Beschulung verzichten und würde auch heute immer noch eine große Lanze für die Inklusion brechen, weil es ist so wertvoll, schon früh im Leben Teil dieser Gesellschaft zu sein und nicht in irgendeiner Sonderwelt sein zu müssen. Also insofern bin ich ganz klar für die Inklusion, weiß aber auch um Schwachstellen. Es ist heute
zum Beispiel?
Ja, also ich habe ja gesagt, ich bin in der Grundschule auf einer Förderschule gewesen. Dort habe ich sehr ausführlich und sehr gründlich zum Beispiel die Blindenschrift erlernt. Und das kann in diesem Umfang, wird das im Inklusionsschulbetrieb nicht geleistet, weil die Lehrerinnen und Lehrer, die dort dann an der Regelschule unterrichten, in der Regel nicht die Blindenschrift beherrschen, sondern das ist dann wird dann vielleicht von einem Sonderschulpädagogen an einem Tag in der Woche oder so gelehrt, jetzt mal zugespitzt formuliert, und wird eben im Alltag nicht so sehr gebraucht. Das ist nur ein Beispiel davon, dass eben dieses Know-how über die Beschulung von Menschen mit Behinderung, das muss natürlich dann auch in die Fläche getragen werden. Das heißt, es braucht da dann wiederum Strukturen, die das auch sicherstellen.
Es braucht Personal.
Es braucht Personal und es braucht eben ja auch in den Abläufen eine Sicherstellung, dass Lehrmaterialien in geeigneter Form dann vorhanden sind und ähnliches mehr.
Lisa Mümmler, wie haben Sie studiert?
Eigentlich vollkommen, vollkommen üblich. Beziehungsweise nicht üblich für jemand Blindes und Sehbehindertes vermutlich. Also im Studium war es so, ich habe mich eingeschrieben und habe da, ich glaube, irgendwo in einem Nebensatz erwähnt, dass ich eine Sehbehinderung habe. Dann hieß es, hat mich jemand angerufen und gemeint, ja, wissen Sie eigentlich, dass Sie einen Härtefallantrag stellen können, um den NC, also um reinzukommen? Ja, das habe ich dann mal gemacht und bin dann vollkommen normal, in Anführungsstrichen, eben immer mit Unterstützung vom Internet, sage ich jetzt mal so, Stichwort Vorlesungsverzeichnis, ja, durch Studium gegangen. Ich saß meistens in der ersten Reihe, hatte meinen Laptop dabei, habe mitgeschrieben. Ich bin ja ein sehr, ich bin jemand, ich lerne übers Hören sehr gut. Deswegen Zuhören war für mich schon die halbe Miete. Das war eigentlich relativ unspektakulär. Das Einzige, was ich etwas schade fand, man saß eben ja häufig alleine vorne und hat dann eben nicht immer so gut den Kontakt zu Kommilitonen bekommen. Wobei ich aber auch sagen muss, das kann Typsache sein. Ich bin manchmal auch einfach sehr vertieft gewesen in die ganzen Inhalte. Kann auch sein, dass jemand anders, der mega kommunikativ ist, einfach hingelaufen wäre und gesagt hätte, hey, Leute, hier bin ich. Genau.
Und ansonsten beschäftigt uns hier oder Hörerinnen und Hörer auch sehr stark die technische Frage. Ich weiß nicht, was Sie nutzen konnten während des Studiums. Sie haben gesagt, Laptop, also da waren Sie offenbar ganz gut ausgestattet. Jetzt schreibt uns zum Beispiel Silke Becker einfach eine Frage auch nach einem leicht bedienbaren MP3-Player. Wir reden jetzt ja, also wenn wir vom Studium reden, reden wir ja nur übrigens von jungen Menschen und wir haben jetzt über Bildung gesprochen, über Schule. Klar, das sind junge Menschen, die vielleicht sowieso ein sehr lockeres Verhältnis zur Technik haben, damit locker und entspannt umgehen können. Aber in diesem Fall schreibt uns Silke Becker, meine Mutter wird nächstes Jahr 80. Ihre Sicht ist sehr stark eingeschränkt durch eine Makuladegeneration. Meine Mutter liebt Hörbücher und da sie sehr viel unterwegs ist, tut sie dies mit einem alten tragbaren CD-Player. Die sind aber oft kaputt, verbrauchen unglaublich viele Batterien. Wir suchen schon seit Ewigkeiten nach irgendeinem einfachen, bedienbaren MP3-Player mit Tasten, mit großem Speicher, da sie Hilfe mit dem Hochladen braucht. Ja, da sind wir natürlich, weil Sie ja vorhin beide so geschwärmt haben von Smartphones, die ja nun weitestgehend ohne Tasten auskommen, dass man wirklich nur diese glatte Oberfläche hat. Was ich mich auch frage, was sicherlich auch nicht ganz einfach ist. Also gibt es da noch vernünftige Geräte, wo man auch, braucht man da nicht Tasten?
Ja, also beim Smartphone ist es ja so, dass die Sprachausgabe einem dann immer sagt, wo man gerade seinen Finger hingelegt hat, wenn man die benutzt. Aber es ist sehr, sehr wichtig, um das nochmal gerade zu rücken auch, dass 40% der blinden Menschen sind 80 Jahre und älter und zwei Drittel der blinden Menschen sind im Seniorenalter. Und das sind in der Regel Menschen, die auch erst im Seniorenalter sehbehindert oder blind geworden sind durch altersbedingte Erkrankungen. Und da ist es schon wichtig, sich zum Beispiel über geeignete Hilfsmittel zu informieren. Und das ist nicht für jeden Menschen das Smartphone, sondern das kann auch tatsächlich noch ein Seniorenhandy sein, mit großen Tasten zum Beispiel. Oder eben in dem Fall, was jetzt genannt wurde, es gibt sogenannte Daisy Player. Das sind Abspielgeräte, die Hörbücher abspielen können im sogenannten Daisy-Format, aber auch ganz normale MP3s abspielen können und auch ganz normale Audio-CDs abspielen können. Das sind Geräte, die extra für blinde, sehbehinderte Menschen sozusagen konzipiert wurden. Und in denen kann ich, also bei einem Daisy-Buch, nur um das ganz kurz zu erklären, kann ich navigieren wie in einem gedruckten Buch. Also ich kann von Kapitel zu Kapitel springen, von Seite zu Seite, von Absatz zu Absatz zum Teil. Das ist sehr praktisch. Und es ist ganz wichtig, wenn man im Alter, wenn das Sehen nachlässt, sich auch über die Hilfsmittel, die es gibt, gut zu informieren. Viele Blinden- und Sehbehindertenvereine bieten Beratung zu dem Thema an. Es gibt Hilfsmittelfirmen, die Produkte vertreiben. Und das ist ganz wichtig, weil vielen Menschen sind diese Hilfsmittel einfach nicht bekannt. Und nicht für jeden ist jedes Hilfsmittel geeignet. Und deswegen ist es so wichtig, das auch auszuprobieren, vielleicht auch mit anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Also in Selbsthilfegruppen zum Beispiel, sich mit Leuten auszutauschen, die schon länger sehbehindert oder blind sind. Das ist ganz wertvoll.
Burkhard Biozek aus Hamburg ruft uns an. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, ich kann direkt mal anknüpfen. Ich wollte zwar eine ganze kleine Anekdote oder eine kleine Bitte an den Deutschlandfunk selber absenden, aber vielleicht darf ich das Letztgesagte noch kurz ergänzen. Ich bin auch zu den Senioren zählend, also mit 69 Jahren, seit 10 Jahren zunehmend erblindet. Ich habe übrigens ein Radiogerät, was auf mein Kommando reagiert, also nochmal so als Hilfsmittel. Da ist übrigens auch ein integriertes CD-Laufwerk drin. Also der hört auf akustische Steuerung und ich habe eine sehr unsympathische Waage, die sagt mir immer,
das ist aber eine fiese Waage.
Aber was ich einen kleinen Wunsch, den ich an Deutschen Radio Kultur hätte, wenn ich den loswerden dürfte. Sie haben immer so wunderbare Buchbesprechungen und Literaturhinweise. Und dann sagen Sie am Ende immer so den Verlag und den Preis. Aber es wird nicht gesagt, ob es das Buch auch als Hörbuch gibt. Und das fände ich einen ganz tollen Service von Ihnen, weil ich bin dann oft, habe ich Lust, das zu erwerben. Und manchmal hat man halt Glück und manchmal ist das Buch halt dann doch nicht als Hörbuch erwerbbar. Und vielleicht darf ich zum Abschluss Ihrer wunderbaren Sendung diesen kleinen Wunsch an den Sender loswerden.
Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Was wir immer auch machen, sind tatsächlich auch explizite Hörbuchrezensionen, wo Hörbücher als solche vorgestellt werden. Aber es ist richtig, also zu den allermeisten Büchern, gerade zu denen mit hoher Auflage, gibt es ja immer auch ein Hörbuch dazu. Ja. Ich glaube, davon kann man fast standardmäßig ausgehen, würde ich jetzt einfach mal an der Stelle behaupten.
Ja, aber ich weiß nicht. Also, ich
aber es ist gesagt, nicht immer sicher, da haben Sie recht.
Ich
ja.
weiß es nicht. Also,
da haben Sie recht. Ja. Aber nehme ich
jetzt hier Zusatz für Sie. Ja.
Nehme ich auf jeden Dankeschön. Fall mit. Vielen, vielen Dank für diesen Wunsch und viele Grüße nach Hamburg.
Dankeschön.
Danke.
Ihnen auch alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Ebenso. Burkhard Biozek. Und wir könnten natürlich hier noch stundenlang weiterreden über dieses Thema. Das würde uns auch natürlich erhalten. Viele Themen, viele Probleme haben wir schon angesprochen im Alltag, was den Straßenverkehr angeht, was aber auch die Arbeitswelt angeht, was das Bildungssystem angeht. Auch die Frage tatsächlich, ja, wie bleibt man stark, wie wird man stark, wenn man eben von diesem Schicksal ereilt wird, dass man irgendwann nicht mehr sieht. Wie geht man auch mit seinen Freunden und Bekannten, Arbeitskollegen, Nachbarn um? All das hat uns hier beschäftigt und wird uns auch immer wieder neu beschäftigen, natürlich. Gerne auch zu hören unter deutschlandfunkkultur.de, diese Sendung auch als Podcast jederzeit. Und ich möchte mich gern bedanken bei meinen Gesprächspartnern heute hier, nämlich Lisa Mümmler, sehbehinderte Bloggerin und studierte Germanistin. Viele Grüße auch an den Harry. Ist der bei Ihnen, der Golden Doodle, der Blindenhund?
Jetzt ja, gerade? Er liegt ja hier neben mir und entspannt und, total.
Ah ja, es geht ihm gut. Er ist, ja. Ja, und ohne dem im Alltag wäre es schwieriger, ne?
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also er ist in jeglicher Hinsicht eine sehr große Erleichterung, auch als Begleitung. Manchmal ist es auch einfach schön, dass man jemand an seiner Seite hat.
Dann viele Grüße auch an Harry, bitte, an dieser Stelle.
Das richtig aus.
Und danke für Ihre Zeit. Und
sehr gerne.
Heiko Kunert in Hamburg, ich glaube ohne Hund.
Ohne Hund, ich grüße meinen Blindenstock dann gleich.
Geschäftsführer vom Blinden- und Sehbehindertenverband in Hamburg. Ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre Zeit, für die letzten 2 Stunden. Wünsche ebenso schöne Pfingsten.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.